NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages mit diesen Themen im Überblick. 8,50 Euro die Stunde. Der Bundestag beschließt gesetzlichen Mindestlohn. Dazu auch der Kommentar. Außerdem NSA-Untersuchungsausschuss befragt erste Zeugen. Whistleblower bestätigen massenhafte Ausspähung. Nahost droht der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern zu eskalieren. Wir berichten auch über die zugespitzte Lage im Irak. Saudi-Arabien verlegt 30.000 Soldaten an die Grenze. Die Drogenvorwürfe gegen SPD-Politiker Hartmann. Und am Schluss schalten wir live nach Brasilien und informieren Sie über die Nationalelf vor ihrem Spiel gegen Frankreich. In Deutschland wird nun erstmals ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt. Der Bundestag beschloss heute mit großer Mehrheit eine Lohnuntergrenze von 8,50 Euro die Stunde, die von 2015 an gelten soll. Und zwar bundesweit für alle Branchen mit Übergangsfristen in einigen Bereichen. Aus Berlin berichtet Katja Strippel.
Von einem Meilenstein in der Arbeits- und Sozialpolitik sprach Andrea Nahles. Die Arbeitsministerin war gleichsam beflügelt davon, dass der gesetzliche Mindestlohn heute zur Abstimmung stand.
10 Jahre streiten wir uns um das Für und Wider. Und jetzt kommt er. Und das ist ein Grund zur Freude, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ab dem 1. Januar 2015 gilt ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro. Und keine Branche wird davon ausgenommen.
Ja, keine einzige Branche. Wer anderes behauptet, Kokolores.
Solche Äußerungen ärgern den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken. Klaus Ernst und seine Partei haben sich bei der Abstimmung geschlossen enthalten. Und das lag auch an der Sonderregelung für Zeitungsverleger.
Und der entscheidende Punkt bei dieser Regelung ist übrigens der. Sie haben ja in Ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, Abweichung gibt es nur mit Tarifvertrag. Jetzt machen Sie dort bei den Zeitungsverlegern ohne Tarifvertrag eine Ausnahme. Warum haben die eigentlich die anderen Tarifverträge abgeschlossen? Die müssen sie an den Kopf fassen, dass sie das gemacht haben.
Brigitte Podmer, ihres Zeichens arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen, wirft der Arbeitsministerin vor Lobbyinteressen eingeknickt zu sein und das mit der Pressefreiheit zu begründen.
Wenn die Pressefreiheit in Deutschland tatsächlich an den Dumpinglöhnen für Zeitungszusteller hängt, dann kann ich nur sagen, gute Nacht, Marie.
Andrea Nahles hatte vorher klargestellt, dass der Mindestlohn ab 2017 auch für Zeitungszusteller gelten soll. Aber weil sich die Verleger nicht auf einen Tarifvertrag einigen konnten, wurde der Weg dorthin vom Gesetzgeber geregelt. Die einzige echte Ausnahme sei für die unter 18-Jährigen gemacht worden. Die seien aus guten Gründen vom Mindestlohn ausgenommen.
Gerade schwache Schulabgänger sollen nicht durch einen ungelernten Job abgehalten werden, eine Ausbildung zu machen. Dazu stehe ich.
Die Linken finden das ungerecht. Die Grünen ärgern sich mehr über die Ausnahmen für Langzeitarbeitslose. Dass sie dem Gesetz heute im Bundestag trotzdem zugestimmt haben, erklärt Brigitte Podmer mit einem Fußball-WM-Vergleich.
Die Jungs spielen derzeitig wirklich nicht gut. Und wir unterstützen sie trotzdem, weil es derzeitig einfach keine andere amtierende Nationalmannschaft gibt.
Die amtierende Nationalmannschaft ist sich einig. Es ist gut, dass es jetzt einen gesetzlichen Mindestlohn gibt.
Und wenn Sie demnächst bei einer netten Frau einen Blumenstrauß kaufen oder wenn Sie bei Ihrem Einkauf neben sich jemanden im Regal etwas einräumen sehen, dann können Sie sicher sein, hier überall wird der Mindestlohn gelten.
Sagt Andrea Nahles. 21 der 28 EU-Länder haben bereits Mindestlöhne. Ist das nun eine sozialpolitische Errungenschaft oder ein Jobkiller, wie häufig behauptet wird? Peter Mücke kommentiert.
Auch wenn man mit dem Begriff vorsichtig sein sollte, die heutige Entscheidung des Bundestags ist historisch und sie war überfällig. 10 Jahre wurde darüber gestritten, jetzt hat auch Deutschland endlich eine Lohnuntergrenze als einer der letzten Staaten in Europa. Damit sind die Zeiten vorbei, in denen findige Firmen ihr Geschäftsmodell auf Hungerlöhnen aufbauen konnten, von Staat und damit vom Steuerzahler großzügig subventioniert. Denn häufig musste das Jobcenter noch Hartz IV obendrauf legen. Die massenhafte Aufstockerei hat endlich ein Ende. Die Ausnahmen, Brücken und Übergänge, über die seit Wochen erbittert gestritten wird, sind das Getöse von Opposition und Gewerkschaften nicht wert. Ausnahmen für Jugendliche unter 18, die Brücke für Langzeitarbeitslose und die 2-jährige Übergangsfrist für bestimmte Branchen sind zumindest gut begründbar. Und doch ist der Mindestlohn ein Experiment mit Risiken. Wie es genau ausgehen wird, weiß niemand. Anders als beispielsweise in Großbritannien hat in Deutschland der Staat mehr oder weniger willkürlich eine Einheitlichkeit einheitliche Lohnuntergrenze festgelegt. 8,50 Euro für Ost und West, für München wie für Kiel. Die Auswirkungen dürften weniger einheitlich sein. Was in Baden-Württemberg oder Bayern kaum einem Unternehmer schlaflose Nächte bereiten wird, könnte in den neuen Bundesländern und anderen strukturschwachen Regionen zu Firmenpleiten und einer Flucht in die Schwarzarbeit führen. Deshalb ist es gut, dass sich die Politik künftig heraushalten will aus der Mindestlohnfindung. Sie ist ab 2016 Sache einer Kommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften. Das ist Tarifautonomie im besten Sinne. Auch wenn der Mindestlohn erst ab 2015 greift, in manchen Branchen auch erst ab 2017, ein Gutes hat das Gesetz schon jetzt. In Branchen, in denen Arbeitnehmer systematisch ausgebeutet wurden, wie etwa in der Fleischwirtschaft, werden plötzlich Tarifverträge geschlossen, um dem Mindestlohn wenigstens noch 2 Jahre zu entkommen. Viele weiße Flecken in der Tariflandschaft verschwinden. Allein deshalb hat sich das Ringen um den Mindestlohn schon jetzt gelohnt.
Peter Mücke kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages hat heute erstmals Zeugen befragt. Sozusagen aus dem Inner Circle des Geheimdienstes, ehemalige Mitarbeiter der NSA. Nach Informationen von NDR und WDR späht die NSA auch gezielt Deutsche aus, die sich mit der Datenverschlüsselung befassen. Einzelheiten von Jochen Zierhut.
William Binney zeichnet ein düsteres Bild des US-Geheimdienstes NSA und dessen Gier, möglichst viele Informationen weltweit zu sammeln. Sie wollen Informationen über alles, sagte der 70-jährige Ex-NSA-Direktor als erster Zeuge im NSA-Untersuchungsausschuss. Und schlimmer, der Geheimdienst verfolge einen totalitären Ansatz, so wie man es bislang nur bei Diktatoren gesehen habe. Er sagt das ganz nüchtern, aber seine Empörung wird klar, wenn er das Wort totalitär immer wieder benutzt. Tonaufnahmen waren im Untersuchungsausschuss verboten, aber Binney hatte schon vorher in der ARD bestätigt, was die NSA immer bestritten hat. Es werden nicht nur allgemeine Verbindungsdaten ausgespäht, sondern eben auch konkrete Inhalte von Telefongesprächen und E-Mails.
Es geht um Inhalte. Wenn Sie 10 Milliarden Dollar in eine Geheimdienstbehörde investieren, dann ist das viel Geld, um ein ganzes Imperium zu gründen, das Daten sammelt. Genau das passiert.
Binney stieg als technischer Direktor bei dem Geheimdienst im Oktober 2001 aus, weil die NSA nach den Anschlägen vom 11. September mit der massenhaften Ausspähung begonnen hatte. Ihn empört die illegale Nutzung der NSA-Daten innerhalb der US-Justizbehörden und andere Institutionen, die den Rechtsstaat, die Demokratie aushöhlten, wie Binney sagt. Der CDU-Obmann Kiesewetter ist erstaunt.
Insbesondere, was er gesagt hat zum Datensammeln oder zu der Art und Weise, wie die Vernetzung in die Versicherung, in andere Verwaltungssysteme hineingeht. Also die Verquickung zwischen NSA und anderen staatlichen Behörden.
Es habe auch eine intensive Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bundesnachrichtendienst gegeben. Der BND habe teilweise Zugang zu Ausspähtechniken gehabt. Das ist nicht sehr neu, aber die Informationen über die Dimension und den Beginn des Strebens nach totalitärer Überwachung macht Binney als Insider zu einem wichtigen Zeugen für den Ausschuss. Der grüne Ströbele nutzt das, um wieder einmal die Vernehmung Edward Snowdens vor dem Ausschuss direkt in Berlin zu fordern, was die Bundesregierung ja ablehnt.
Wir sehen, dass man, wenn man ganz konkret wird, wenn man nachhaken kann bei den Beispielen, die er nennt, dann sind das neue Erkenntnisse, die man nie gewinnen würde, wenn man irgendeine Videoübertragung oder ähnlich mit Moskau organisiert.
Ähnlich interessante Aussagen, vor allem über die Verstrickung des Bundesnachrichtendienstes mit der NSA, erhofft sich der Ausschuss vom ebenfalls früheren NSA-Mitarbeiter Thomas Drake. Der soll noch aussagen. Berichte von NDR und WDR über die Bespitzelung eines Erlanger Informatikstudenten durch die NSA haben die Ausschussmitglieder empört. Sebastian Hahn geriet demnach ins Visier des US-Geheimdienstes, weil er einen Internetserver betreibt, über den Internetnutzer ihre Aktivitäten im weltweiten Netz verwischen können, etwa um sich in autoritären Staaten vor Verfolgung zu schützen. SPD-Obmann Fliesek dazu.
Für mich wird damit klar, dass wir hier nicht über Spionage reden, sondern wir unterhalten uns über ein Phänomen der globalen Massenüberwachung. Und es ist leider so, dass so etwas immer dann eine besondere Prägnanz erfährt, wenn man damit Gesichter verbinden kann. Ich bin froh, dass das Gesicht in Deutschland jetzt nicht nur die Bundeskanzlerin ist, sondern dass wir auch in Anführungsstrichen einen normalen Menschen jetzt einmal haben, der offensichtlich ins Visier der NSA geraten ist.
Fliesek forderte Generalbundesanwalt Range auf, möglichst schnell Ermittlungen wegen massenhafter Datenüberwachung einzuleiten.
Gaza. Der Küstenstreifen am Mittelmeer ist etwa so groß wie Bremen, aber dort leben 3-mal so viele Menschen, rund 1,8 Millionen, vor allem palästinensische Flüchtlinge. Kontrolliert wird die Region von der radikalen radikal-islamischen Hamas, die Israel offenbar immer wieder mit Raketen angreift. Israel reagierte nun mit der Stationierung von Bodentruppen an der Grenze zu Gaza. Seit der Ermordung dreier jugendlicher Israelis und dem vermutlichen Rachemord an einem jungen Araber spitzte sich die Lage weiter zu. Aus Tel Aviv berichtet Thorsten Teichmann.
Die Nachricht ist an die Hamas-Organisation im Gazastreifen gerichtet. Israelische Journalisten zitieren einen hochrangigen Militär. Der soll gesagt haben, Israel sei nicht interessiert, die Situation eskalieren zu lassen. Die Hamas müsse den Abschuss von Raketen aus Gaza auf israelisches Gebiet aber verhindern. Das klingt ganz anders als die öffentlichen Drohungen von Vertretern der israelischen Regierung in den vergangenen Tagen. Allerdings ist die Frage, ob die Hamas in Gaza noch in der Lage ist, die Situation zu kontrollieren oder ob sie sich in einem Machtkampf mit kleineren palästinensischen Gruppen befindet, die mit Geschossen auf Israel zielen. In der Stadt Sderot im Süden von Israel sind zwei Häuser getroffen worden und das Gewerbegebiet. Es gibt keine Verletzten. Aber die israelische Armee hat begonnen, Panzer und einige Soldaten der Infanterie in Richtung Gaza zu verlegen. Etwas fällt bei der Eskalation im Süden auf. Die Hamas-Organisation in Gaza erklärt, sie wolle die Feuerpause mit Israel einhalten. Wenn das stimmt, müssen es andere Gruppen sein, die mit Geschossen auf Städte in Israel zielen und die Hamas damit herausfordern. Geht es um die Macht in dem Gebiet? Die Hamas steht stark unter Druck, kann die eigenen Angestellten nicht bezahlen. Den Transfer einer Spende von 20 Millionen US-Dollar aus Katar zur Überbrückung hat Israel offenbar gestoppt. In blinder Wut haben Anhänger der Hamas gestern Geldautomaten im Gazastreifen zerstört, damit nun auch die Angestellten der palästinensischen Autonomiebehörde kein Gehalt mehr bekommen. Auch in Jerusalem ist die Eskalation noch nicht gestoppt. Neue Zusammenstöße mit der Polizei haben Palästinenser zum Beispiel aus der Gegend um Shuafat, Sevan und vom Skopusberg gemeldet. Anlass für die Unruhen ist der Mord an Mohammed Abu Khedair. Die Obduktion der Leiche ist abgeschlossen und mittlerweile scheint auch die Polizei davon überzeugt, dass der Mord an dem 16-Jährigen ein Racheakt von jüdischen Extremisten ist. Rache für die Ermordung von drei israelischen Jugendlichen im Westjordanland. Justizministerin Tzipi Livni warnt in dieser Situation vor einer weiteren Zuspitzung. Die Mörder des palästinensischen Jungen werden gefasst, ganz egal, vor welchem Hintergrund die Tat geschah. Aber wir befinden uns in einer explosiven Situation. Ich sehe, was in Israels sozialen Netzwerken passiert. Ich sehe die Forderungen nach Rache, den Hass, die Hetze zum Mord. Das muss aufhören. Wir führen eine schwere Auseinandersetzung mit der Hamas. Das ist die Aufgabe der Armee. Aber kein Bürger darf unser Leben hier vergiften. Was Livni nicht klar ist oder was sie verdrängt, viele Palästinenser empfinden das Vorgehen der israelischen Armee, die Razzien und Festnahmen auch in der vergangenen Nacht als Kollektivstrafe. Es gebe gar kein Vertrauen für die israelischen Sicherheitsbeamten, sagt Hani Almi. Er ist Vorsitzender eines Bürgerkomitees in Shuafat, also dort, wo der ermordete Junge offenbar zuvor entführt worden war. Die Leute fühlen sich durch die ganze Geschichte, das Verhalten der Armee, die Verhaftungen, die Zerstörungen, die Vernichtung der Lebensgrundlage von Familien in den letzten Tagen, das Verhalten der Behörden, der Polizei, des Staates, sie fühlen sich verraten. Vor allem die Bürger in Ostjerusalem. Die Mutter des ermordeten Jungen sagt, Mohammed hätte im kommenden Jahr seinen Schulabschluss gemacht. Er sei kein Kind gewesen, das ständig in Schwierigkeiten geraten ist. Die israelische Polizei hat Sorge, die Beerdigung des jungen Palästinensers könne Anlass sein für neue Proteste.
Im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe trotz der Bemühungen um einen Waffenstillstand weiter. Deutschland und Frankreich forderten nun Russlands Präsidenten Putin erneut auf, mäßigend auf die pro-russischen Rebellen einzuwirken. Aus Kiew berichtet Markus Sambale.
Unsere Armee braucht entschlossene Kräfte, forderte Präsident Poroschenko und präsentierte einen neuen Mann für den wichtigsten politischen Posten im Kampf gegen die Separatisten. Valery Geletej, bisher Poroschenkos Sicherheitschef, ist seit heute Verteidigungsminister der Ukraine. Vor dem Parlament in Kiew gab der sich so optimistisch, dass sich mancher die Augen rieb. Ich bin sicher, dass die Ukraine gewinnt. Und glauben Sie mir, es wird eine Siegesparade geben. Und zwar in einem ukrainischen Sevastopol. Dass Sevastopol auf der Krim wieder von der Ukraine kontrolliert wird, ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Die Krim militärisch zurückzuerobern war und ist für die Verantwortlichen in Kiew keine Option. Zu schnell hatte Russland hier Fakten geschaffen. Im Osten des Landes allerdings wird gekämpft. Die Gefechte mit pro-russischen Aufständischen dauern an. Hunderte Soldaten sind bereits getötet oder verletzt worden. Die ukrainische Armee hat aber noch einen weiteren Gegner in den eigenen Reihen, die Korruption. Wie viel Geld statt in Waffen, Munition und Kampfausrüstung in dunklen Kanälen gelandet ist, weiß niemand. Präsident Poroschenko kündigte an, durchzugreifen. Die Ukraine steht jetzt vor schwierigsten Aufgaben. In der Armee darf kein Platz sein für Leute, die Staatsgeld in die eigene Tasche stecken. Wir müssen Militär- und Rüstungsindustrie erneuern. Jahrelang gab es in dem Bereich Geldwäsche. Die Täter müssen vor Gericht. Der neue Verteidigungsminister hat also eine Menge Arbeit vor sich. Vor allem soll er in der Ostukraine nun militärisch den Durchbruch schaffen. Immerhin haben ukrainische Truppen und Freiwilligenverbände einen weiteren Vormarsch der Separatisten zuletzt verhindert. Rebellenhochburgen wie die Stadt Slawiansk sind umstellt. Das musste auch der aus Russland stammende Anführer der Kämpfer im Gebiet Donetsk, Igor Strelkov, zugeben. Der Gegner hat es geschafft, Slawiansk einzukreisen, wenn auch nicht so schnell wie von ihm erhofft. Wir sind jetzt komplett eingekesselt, aber wir werden kämpfen bis zum Ende. Kaum jemand in der Ukraine glaubt an eine schnelle Lösung, trotz der diplomatischen Bemühungen um einen Waffenstillstand. Solange Russland Kämpfer und Waffen über die Grenze lasse, fürchten Militärexperten in Kiew, werde man die Lage nicht in den Griff bekommen.
Die Lage in Syrien und im Irak hat sich die vergangenen Wochen massiv zugespitzt. Die radikal-islamische ISIS-Miliz hat dort große Landesteile unter ihre Kontrolle gebracht und ein Kalifat ausgerufen. Saudi-Arabien hat jetzt 30.000 Soldaten an der Grenze zum Irak stationiert. Informationen von Karin Sens.
Die Terrorgruppe ISIS verbreitet Angst, nicht nur bei den Menschen im Irak. Spätestens seit die Kämpfer ihr Kalifat ausgerufen haben, ist klar, Staatsgrenzen interessieren sie nicht. Saudi-Arabien rüstet deshalb auf. 30.000 Soldaten hat König Abdullah an die Grenze zum Irak geschickt, um sie abzusichern, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur. Irakische Soldaten haben sich offenbar zurückgezogen und die Grenze unbewacht gelassen. Ein irakischer Offizier erzählt im arabischen Fernsehsender Al-Arabiya: Wir waren nicht in Gefahr, da war nichts Bedrohliches. Wir haben den Befehl zum Rückzug bekommen. Warum, hat man uns nicht gesagt. Ein Führer einer Einheit hat sich geweigert abzuziehen. Er hat gesagt, warum soll ich gehen, wenn es doch keine Gefahr gibt? Aber es war eben ein Befehl. Sie haben dann das Lager zerstört und Autos angezündet. Wir wissen bis jetzt nicht, was passiert ist. Wer Sie sind, sagt er nicht. Aus Bagdad kommt umgehend das Dementi, Militärsprecher Kasim Attar. Manche feindlichen Medien haben über einen Rückzug der Armee an der Grenze zu Saudi-Arabien berichtet. Diese Nachrichten sind falsch. Sie sollen nur die Stimmung unseres lieben Volkes und der Soldaten beeinflussen. Wir können bestätigen, dass die Armee entlang der Grenze zwischen Saudi-Arabien und dem Irak existiert. Die irakische Armee hat die vollständige Kontrolle dort. Bagdad wirft Riad vor, sunnitische Extremistengruppen zu unterstützen. König Abdullah bestreitet das. Auch er wolle die sunnitischen ISIS-Kämpfer nicht in seinem Land haben. Er drängt Bagdad, möglichst schnell eine Einheitsregierung zu gründen. Darin sollen neben den Schiiten auch Sunniten und Kurden mitwirken. Aber die scheinen das Interesse daran zu verlieren. Sie wittern in dieser instabilen Lage ihre Chance, einen eigenen Staat im Norden zu gründen. Nur Autonomieregion zu sein, reicht ihnen nicht mehr. In Erbil demonstrierten heute Kurden vor der Parlamentssitzung. Wir sind gekommen, um zu zeigen, dass wir die Ankündigung von Barzani unterstützen. Wir stehen hinter ihm mit unserer Kraft und unserem Geld. Weiter Bagdad untergeordnet zu sein, ist fast unmöglich. Denn einmal stehen sie auf unserer Seite und im nächsten Moment wenden sie sich wieder gegen uns. Kurdenpräsident Masoud Barzani hat bei der Sitzung heute den Auftrag bekommen, eine Volksabstimmung über ein unabhängiges Kurdistan voranzutreiben. Einen offiziellen Zeitplan gibt es aber nicht.
Der SPD-Politiker Michael Hartmann steht im Verdacht, die illegale Modedroge Crystal Meth gekauft zu haben. Ermittler seien angeblich durch die Überwachung einer Dealerin auf ihn gestoßen. Der 51-Jährige hat seine Posten im Bundestag umgehend aufgegeben. Zu den Vorwürfen äußerte er sich bisher aber nicht. Volker Schaffranke berichtet.
In der SPD ist man sprachlos. Der in der eigenen Partei hoch angesehene Innenexperte Michael Hartmann wird mit Drogen in Verbindung gebracht. Aus der ersten Reihe von Fraktions- und Parteispitze wollte sich heute niemand mehr äußern. Alles sei gesagt, hieß es aus der Parteiführung. Gerold Reichenbach, ebenso wie Hartmann seit 2002 im Deutschen Bundestag, kennt seinen Parteikollegen gut aus der Zusammenarbeit beim Thema innere Sicherheit. Für ihn ist das Ganze trotz der massiven Vorwürfe kaum zu glauben.
Also ich war völlig überrascht. Ich habe den Michael immer als sehr, sehr, sehr in sich ruhenden, gelassenen Menschen kennengelernt und kann mir auch jetzt noch nicht vorstellen, dass er auf Drogen ist.
Eines steht allerdings fest. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dass es dabei um die Modedroge Crystal Meth geht, will bisher niemand bestätigen. Auch nicht, dass bei Hartmann bis zu 100 Gramm der Aufputschdroge für den Eigenbedarf gefunden wurde. Offiziell äußert sich Hartmanns Anwalt kurz und knapp in einem Schreiben an die Presse.
Ich kann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ausschließen, dass es um den Erwerb von Betäubungsmitteln in dem Umfang geht, der pressenotorisch geworden ist. Inhalt der Vorwürfe soll sein, der Erwerb von Betäubungsmitteln in eigenverbrauchsüblicher Menge.
Das legt nahe, dass Michael Hartmann zumindest selbst Crystal Meth konsumiert hat. Für die Frankfurter SPD-Abgeordnete Uli Nissen steht damit an erster Stelle.
Wie kann ich den Menschen helfen? Also das ist das Einzige, woran ich denke. Entscheidend ist, dass er nicht andere geschädigt hat. Aber wenn er sich nur selber geschädigt hat, wirklich, wie können wir ihm helfen? Das ist mein größter Gedanke gewesen.
Michael Hartmann ist für niemanden zu sprechen. Sein Handy ist abgeschaltet, ebenso die eigene Internetseite. Die Parteispitze nahm zur Kenntnis, dass Hartmann sein Amt als innenpolitischer Sprecher der Fraktion und auch als Mitglied im Kontrollausschuss für die Geheimdienste niedergelegt hat. Sein Bundestagsmandat will er vorerst behalten, bis zur Aufklärung der Vorwürfe. Für uns gilt auf jeden Fall die Unschuldsvermutung, teilte die SPD in seinem rheinland-pfälzischen Wahlkreis mit.
Auf Autobahnen müssen Lastwagen bekanntermaßen schon seit Jahren Maut zahlen. Nun will Verkehrsminister Dobrindt Konzepte für die Einführung der Pkw-Maut vorlegen. Aber es gibt Abstimmungsbedarf mit der EU-Kommission. Darüber diskutierte heute der Bundestag. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Der Bundesverkehrsminister wollte in dieser Aktuellen Stunde nicht selbst auftreten. Alexander Dobrindt schickte seine Staatssekretärin Dorothee Beer vor. Und die verteidigte ihren Minister gegen die Kritik, er brauche übermäßig lange für sein Konzept zur Einführung einer Pkw-Maut auf deutschen Straßen.
Weil eben dieses Projekt so eine wahnsinnig hohe Aufmerksamkeit hat, gebietet es eben auch ein Höchstmaß an Sensibilität. Und ich bin sehr, sehr froh, dass unser Minister zu den Sensiblen in dieser Bundesregierung gehört.
Gründlichkeit gehe bei diesem Projekt vor Schnelligkeit, sagte die CSU-Politikerin. Zudem müsse es abgesprochen werden, mit dem Finanzministerium und dem Kanzleramt zum Beispiel. Das Konzept werde aber, wie angekündigt, vorgelegt.
Und wenn er davon sprach, dass er sein Mautkonzept noch vor der Sommerpause vorstellt, so war das nicht nur, sondern so ist es auch ernst gemeint. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, dass das Konzept steht und detailliert ausgearbeitet ist.
Auch mit der EU-Kommission habe Dobrindt ausführlich gesprochen. Sie empfehle den Mitgliedstaaten Straßenbenutzungsgebühren, sagte Beer und betonte, es sei sicher, dass das Mautkonzept von Dobrindt EU-konform sein werde.
Aus der Europäischen Kommission kommen da sehr positive Signale, die uns zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und deswegen nochmal an die Adresse der Grünen. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir ein europarechtskonformes Modell vorstellen und einführen werden.
Wie dieses Modell aber aussehen soll, dazu gab die Staatssekretärin keinerlei Hinweise. Und das ärgerte die Grünen, die diese Aktuelle Stunde beantragt hatten.
Wir wollen nämlich endlich mal Klarheit haben,
sagte die Grünen-Abgeordnete Valerie Wilms, die Abwesenheit des Verkehrsministers ausdrücklich bedauerte. Die Maut sei nur ein Wahlkampfschlager gewesen. Jetzt sei der Minister auf dem harten Boden der Realität angekommen und werde so zum Ankündigungsminister, der die Vorstellung seines Konzeptes immer weiter hinauszögere, meinte Wilms.
Aus allen Ecken kommen deutliche Hinweise, dass so eine CSU-Maut mit der Gleichbehandlung aller Menschen in der Europäischen Union nicht vereinbart ist.
Die Grünen-Abgeordnete forderte dazu auf die Maut zu verzichten und sich um die wichtigen Dinge in der Verkehrspolitik zu kümmern.
Der Bundestag hat heute an den Beginn des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren erinnert. Gastredner war Alfred Grosseur. Der 89-jährige deutsch-französische Publizist hat sich besonders für die Versöhnung beider Länder eingesetzt und sagte, er sei heute stolz auf das beiderseitige Verhältnis. Aus Berlin, Christoph Brössel.
Bundestagspräsident Norbert Lammert ging in seiner Rede auf die Schrecken des Ersten Weltkriegs ein.
An der Front erlebten die Soldaten die industrialisierte Apokalypse. Die zerstörerische Wirkung der modernen Waffen machte neben Gefangenen, Verwundeten und Toten auch Vermisste zu einer neuen, für die Hinterbliebenen im Wortsinne trostlosen Kategorie der Kriegsopfer.
Soldaten, die der Einsatzbefehl in die Schützengräben von Verdun schickte, hätten noch eine statistische Lebenserwartung von 2 Wochen gehabt, sagte Lammert während der Gedenkstunde, zu der auch Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Merkel in den Bundestag gekommen waren. Lammert gab Zeilen aus dem Gedicht In Flanderns Feldern des Kanadiers John McCrae wieder. Er diente als Sanitätsoffizier im Ersten Weltkrieg und hatte die Zeilen in Trauer um einen gefallenen Freund geschrieben. In den englischsprachigen Ländern kennt das Gedicht fast jeder.
Wir sind die Toten. Vor wenigen Tagen noch lebten wir, fühlten den Morgen und sahen den leuchtenden Sonnenuntergang. Liebten und wurden geliebt. Und nun liegen wir auf Flanderns Feldern.
Der Bundestagspräsident stellte auch die Verantwortung Deutschlands heraus. Der brutale Angriff auf Belgien sei völkerrechtswidrig gewesen. Die Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung mit Massenerschießungen seien ein Verbrechen gewesen. Das Niederbrennen der Universitätsbibliothek von Löwen und der Beschuss der Kathedrale von Reims seien beschämend und unentschuldbar. Doch Deutschland habe gelernt, die Bundeswehr sei in demokratischen Strukturen verankert. Der französische Publizist Alfred Grosser machte in seiner Rede deutlich, dass die Deutschen in seinen Augen nicht nach dem Ersten, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg die Lehren aus den gewalttätigen Katastrophen gezogen hätten. Und Grosser verteidigte Bundespräsident Gauck, der vor einigen Wochen gesagt hatte, manchmal sei es erforderlich, für das Überleben Unschuldiger zu den Waffen zu greifen.
Wen dafür aus Ultrapazifismus kritisiert, übersieht, dass ohne die Landung in der Normandie und ohne die Rote Armee es keine freie deutsche Bundesrepublik geben würde.
Und mit einem Augenzwinkern schloss Bundestagspräsident Norbert Lammer die Gedenkstunde.
Es ist eine außerordentlich beruhigende Erfahrung zu wissen, dass die verbliebene Rivalität zwischen Deutschland und Frankreich heute vorzugsweise auf Fußballplätzen ausgetragen wird.
Und darum geht es jetzt im Echo des Tages und wir schalten direkt live nach Brasilien, nach Rio de Janeiro. Dort ist unser Reporter Jens Wolters. Ja, in der Hitze von Rio wird die DFB-Elf morgen ihr Viertelfinalspiel gegen Frankreich bestreiten. Angeblich sind 7 Spieler krank oder verletzt, darunter Mats Hummels und Lukas Podolski, nicht ganz unwichtig. Sind die bis morgen wieder fit?
Das glaube ich schon. Also ich kann so leichte Entwarnung geben. Die Mannschaft ist, trotzdem sie 7 Spieler mit einem leichten grippalen Infekt hat, hier komplett angereist. Und die Spieler fühlen sich auch sichtlich wohl. Sie haben ihr Hotel direkt am Strand von Rio de Janeiro bezogen. Einige Spieler hat man schon auf dem Balkon gesehen, wie sie sich die Surfer angeschaut haben auf dem Atlantik. Also die genießen den Aufenthalt hier. Das war ja das große Ziel, nach Rio zu kommen. Also ich glaube, dass wir da keinen großen Krankenstand haben werden. Die Mannschaft ist jetzt gerade sozusagen im Maracanã-Stadion, wo in wenigen Minuten das Abschlusstraining beginnt. Und danach wird dann auch der Bundestrainer Joachim Löw ganz genau wissen, auf wen er zählen kann, morgen gegen Frankreich im Viertelfinale.
Eine Dauerdiskussion um Philipp Lahms Position und damit auch die Kritik an Bundestrainer Löw reißt nicht ab. Experten sagen, er möge sein Abwehrexperiment beenden und Lahm statt im Mittelfeld wieder rechts außen in der Abwehr aufstellen. Was hat Löw vor?
Ich glaube, Löw hat einen ziemlich klaren Plan und der sieht momentan vor, dass Philipp Lahm für sein Spielsystem wichtiger vor der Abwehr sein wird als hinten rechts in der Abwehrkette. Und das hat auch nichts mit Sturheit des Bundestrainers zu tun, sondern Joachim Löw hat mehrere Pläne, glaube ich, mehrere taktische Ausrichtungen in seiner Schublade. Und das wird er natürlich individuell gestalten. Es gab dann gestern ein Interview, was veröffentlicht wurde mit der Wochenzeitschrift Die Zeit. Das wurde allerdings vor dem Algerien-Spiel geführt, wie dann nachher herauskam und damit dann auch schon wieder überholt war. Und da legt er sich fest, dass er daran festhalten würde, an dieser Position. Mittlerweile wurde das Ganze entschärft und er hat gesagt, nix da, also Philipp Lahm wird nicht bis an sein Lebensende vor der Abwehr spielen. Also wir können gespannt sein, was das denn tatsächlich heißt. Ich vermute, dass wir Philipp Lahm weiterhin vor der Abwehr sehen werden, weil die Kandidaten, die sonst in Frage kommen, Bastian Schweinsteiger und Semih Khedira, sind meiner Meinung nach nicht zu 100% fit und können ein Spiel über 90 oder etwa 120 Minuten durchhalten.
Wir werden es ja morgen sehen. Wie schwer aber wird das Spiel morgen gegen Frankreich? Wie schätzen Sie das ein?
Das ist ein schwerer Gegner, gar keine Frage. Eine Mannschaft, die wirklich sehr gut besetzt ist. Wenn man nur wirklich mal in den Sturm schaut, Karim Benzema, der Topstürmer, hat mit Real Madrid in dieser Saison die Champions League gewonnen. Aber ich glaube, dass es ein Spiel wird, was der deutschen Mannschaft eher liegt, als es zuletzt gegen Algerien der Fall war. Das ist ein Gegner, wo man weiß, auf wen man trifft. Das ist schon mal von der Motivation her eine ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube auch, dass die Franzosen das Spiel eher mitmachen werden als die Algerier, die sehr defensiv standen teilweise. Und die Franzosen wollen das Spiel Spiel selbst in die Hand nehmen. Und das liegt der deutschen Mannschaft, glaube ich, eher. Und deshalb bin ich gespannt auf dieses Viertelfinale zwischen Deutschland und Frankreich.
Das war live aus Rio de Janeiro, unser Reporter Jens Wolters. Und soweit das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Benoit.